So, wir gehen heute weiter in unserer Predigtserie Storyteller, Geschichtenerzähler, und wir schauen einfach über einige Sonntage ein paar von diesen kurzen Geschichten, die Jesus erzählt hat, wo wir auch Gleichnis sagen. Gleichnis ist ein Vergleich. Jesus vergleicht mit einer sehr praktischen, lebensnahen Geschichte eine grosse Wahrheit. Und heute kommt eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde. Der Titel der Predigt ist «Bist du bereit?», Fragezeichen, «Bist du bereit?». Ich weiß nicht, wie es dir geht. Es gibt so ein bisschen die pünktlichen Leute und die unpünktlichen, gell? Wenn man so die Menschheit in zwei Reihen unterteilt. Hast du schon mal etwas verpasst? Es gibt Leute, denen passiert das sehr oft, dass man immer so einen Schritt hinein ist, und dann gibt es Leute, denen passiert es nie. Und das ist nicht wertend. Wir sind in einer Kultur, wo man eher darauf schaut, dass man ja nicht hinein hinkt. Aber es gibt Kulturen, dort ist alles nicht so wichtig. Mir passiert sehr selten. Ich habe mal eine Hochzeit verpasst und erst auf den Apero geschafft. Zu meiner Schande. Aber ich glaube, hat niemand gemerkt. Während meiner Lehre bin ich, glaube nur einmal zu spät gekommen. Aber ich weiß es noch, wie es mir wirklich nicht oft passiert, ist mir in Erinnerung geblieben. Ich habe verschlafen, mit dem TÜV auf Abend gefahren und spät in die Englischlektion gekommen. Ist alles halb so tragisch gewesen, aber für mich war es schlimm gewesen. Ich komme nicht gern zu spät. Und zum Glück sind wir da recht ähnlich, meine Frau und ich. Sie ist auch pünktlich. Ich habe gehört, da gibt es noch recht Konflikt in einer Beziehung oder Ehe, wenn man eine pünktliche Seite hat und eine unpünktliche. Die Geschichte kennen wir alle nicht. Sogar mit Kind schaffen wir es noch irgendwie, zum pünktlich sein. Ist fast schlimm. Aber so das Szenario von Sport kommen, das ist wirklich etwas, wo ich auch sogar Albträume darüber habe. Dass ich träume, dass ich irgendwo hin zu Sport komme. Vielleicht gibt es noch andere, denen geht das ähnlich. Dass ich manchmal so, dass ich im Traum während Gottesdienst und ich hätte Predigt und ich komme zu Sport. Ich verpasse es, schaue auf die Uhr, es war schon 10 Uhr, dann renne ich auf und dann passiert es einmal, dass ich so merke, jetzt bin ich noch im Bischi und alle Leute schon da. Ich bin jetzt kein Psychologe, keine Ahnung, was das bedeutet, aber ist ja egal. Und irgendwie beneide ich auch jetzt die Leute, die mehr Lockerheit haben mit Pünktlichkeit. Was nicht so wichtig ist, ob jetzt alles so auf den Strich genau ist. Oder wenn man ins Kino geht, kennt ihr vielleicht, gibt es doch die Leute, die sagen, ich gehe erst ins Kino, wenn der Film anfängt. ich gehe erst ins Kino, wenn der Film anfängt und nicht schon die Vorschauen und Werbung, da brauche ich alles nicht. Und dann ist man im Kino, hockt auf dem Sitz und irgendwie so 20 Minuten, nachdem die Trailers laufen, kommen noch so die Leute rein, zwängen sich, sorry, da drehen durch, hocken hin und pünktlich auf den Start vom Film geht es los. Wer gehört zu den Auto? Haha, schau, es hat ein paar. Genau, ich nicht. Ich bin froh, in der Schweiz zu leben, wo auf die Tour verlassen ist, wo der Zug auf den Schlag einfährt beim Bahnhof. Und wenn er es mal nicht macht, dann alle Schweizer wie so Ameisen verwirrt laufen zueinander, checken das Handy, was passiert ist, schauen auf die Tour. Das ist schon spannend. Okay, aber es geht heute nicht um das Thema Pünktlichkeit. Da geht es nicht. Aber es geht um bereit sein. Und wir tauchen in so eine weitere Geschichte ein. Ein Gleichnis. Und eben das Gleichnis von diesen Klugen und von diesen Törichten. Törichten ist so ein altertümliches Wort. Von diesen Klugen und Dummen. Dumme ist zwar ein bisschen hart. Töricht ist, glaube ich, eher so ein bisschen unweise. Unweise. Von diesen unweisen Trauzeuginnen. Und wir gehen jetzt gerade in die Geschichte, aber es gibt noch einen Hinweis, bevor wir könnt reingehen, und das ist wichtig. In dieser Geschichte geht es um eine Hochzeit. Um eine Hochzeit. Und Hochzeiten haben zu verschiedenen Zeiten in verschiedenen Kulturen und Ländern ganz verschiedene Traditionen. Wir heiraten heute nicht so, wie man vor 2000 Jahren in Israel geheiratet hat. Das machen wir nicht. Bei uns ist man in einer Kirche oder in einem Saal, dann hat man einen Mittelgang möglichst, oder? Also die so heiraten, ist traditionell. Dann läuft die Braut vielleicht mit dem Vater den Mittelgang entlang, da vorne steht der Mann und dann wird die Hand übergeben, oder? Der Vater von der Braut übergibt die Hand von seiner Tochter in die Hand vom Bräutigam. Dann gibt es einen Gottesdienst, man singt ein paar Lieder, irgendwann kommt der Moment, wo man den Ring austauscht. Dann gibt es einen Kuss und alle klatschen, tada, das ist es gewesen, oder so. Sorry, das war ein bisschen unromantisch gewesen, aber so ungefähr läuft unsere Hochzeit ab hier in der Schweiz. Und so hat man nicht geheiratet vor 2000 Jahren zur Zeit von Jesus. Dort ist so eine Hochzeit einiges länger gegangen, zum einen. Da ist über 2-3 Tage, wenn nicht länger, hat das stattgefunden. Die Dörfer sind noch kleiner gewesen zu dieser Zeit. Das ist irgendwie vielleicht 100-150 Leute in so einem Dorf, vielleicht 250. Und das ganze Dorf hat mitgefeiert. Das war ein Highlight gewesen. Und dann hat es in so einem traditionellen Hochzeit zu dieser Zeit ziemlich am Anfang den Moment gegeben, wo der Bräutigam sein Haus verloren hat mit seinen Trauzeugen, mit seinen besten Freunden. Keine Ahnung, wie viele da sind, vielleicht 3, 4, 5, 10. Und dann mit dieser ganzen Meute ist er zum Haus von seiner Brut gelaufen. Und dort hat er seine Brut empfangen. Noch nicht zum Heiraten oder so, aber er hat die Brut abgeholt. Und bei der Brut sind normalerweise ihre Brautzeuginnen gewesen, ihre Trauzeuginnen. Und in unserer Geschichte, die wir nachher anschauen, sind das 10 Freundinnen von der Brut. Und die haben mit der Brut gewartet, dass irgendwann der Bräutigam kommt. Und dann, wenn die alle dort gewesen sind, sind sie nachher miteinander durchs Dorf gelaufen, zurück zum Haus vom Bräutigam, wo nachher das Fest stattgefunden hat und die Party ist 2, 3 Tage gegangen. Und auf dem Weg zurück zum Haus hat man möglichst viel Umweg gemacht. Man hat versucht, an jedem Haus vom Dorf vorbeizulaufen, oder? Einfach damit alle sehen, hey, da heiraten zwei. Und das war ein riesen Fest gewesen. Und gell, Israeliten zu dieser Zeit, die sind nicht so verklemmte Schweizer. Die haben tanzt und gumpet und lalalalalai gesungen und so. Und ein Tambourin dabei gehabt. Einfach, da ist ein bisschen abgegangen. Das ist so ähnlich wie bei uns nach einer Hochzeit, wenn alle ins Auto steigen und dann hupt man und fährt durch die Strasse, hat doch die Zeltli, die Fürsteinzeltli, wirft ihr den Kind an den Kopf und so und kommt irgendwann zu dem Ort vom Fest. Also das ist die Szene. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, Bräutigam, Brut, ganze Meute von Leuten, Trauzeuginnen, Trauzeugen, die alle ziehen durchs Dorf, ein grosses Fest, fröhlich und dann kommen sie irgendwann bei dem Haus an. Okay, das ist so die Szene, die Hochzeitsszene. Und etwas ist speziell in unserer Geschichte, die wir nachher gerade lesen. Und zwar ist es Nacht. Und das hätte gut können sein, ist ja nicht Schweiz. Am Abend war es noch warm, hat hoffentlich nicht geregnet, dann hätte so eine Hochzeit da gut in die Nacht rein können gehen oder erst am Abend starten. Und in unserer Geschichte kommt der Bräutigam erst, wenn es Nacht ist, wenn es dunkel ist. Und das Ganze findet am Abend statt. Und dann haben die Gäste von der Hochzeit so Lampen gehabt. Zum einen die Brautzeuginnen, aber wahrscheinlich alle Gäste hatten so eine Öllampe gehabt. Und die Öllampe war wie so die Hochzeitseinladung. Oder wer eine Öllampe hat, der ist dabei. Wer keine hat, der ist nicht dabei. Und das gibt es ja, oder? So, gibt die Leute, die so in eine Hochzeit hineinschleichen. Das sieht man einmal dann auf den Fotos beim Apero, sieht man so eine Person, so, die kenne ich nicht. Hä? Und dann fragt man die Frau, die kenne ich auch nicht. Und dann fragt man die Eltern, die kenne ich auch nicht. Und dann weiß man, genau, das wäre jetzt so eine Person ohne Öllampe, wo sich hineingeschlichen hat ins Hochzeit und nicht eingeladen war. Und das hat es zu dieser Zeit auch schon gegeben. Okay, das ist da mit diesen Lampen. Also, das sind so die paar Details. Und jetzt lesen wir Geschichte miteinander. Wenn der Menschensohn kommt, da meint Jesus sich selber, wenn der Menschensohn kommt, wird es mit dem Himmelreich sein wie mit 10 Brautjungfern, die ihre Fackeln nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Ölvorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Als sich nun die Ankunft des Bräutigams verzögerte, wurden sie alle müde und schliefen ein. Mitten in der Nacht ertönte plötzlich der Ruf, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und die Brautjungfern, die wachten alle auf und machten sich daran, ihre Fackeln in Ordnung zu bringen. Und die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen antworteten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Und während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die 5, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal und dann wurde die Tür geschlossen. Und später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kann euch nur eines sagen, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Okay, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Geschichte hörst. Das ist ein bisschen beängstigend, nein. Also mir geht's so, wenn ich dir lese, ich glaube, Jesus hat da noch ein bisschen ausgehalten, um auch ein paar taffe Geschichten zu erzählen. Und Vers 1 und 13 geben so den Rahmen. Er sagt, wenn denn der Menschensohn wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, dann wird sie, wie mit dieser Geschichte. Und der Vers 13 sagt, hey, am Schluss kann es sein. Und ist es so, dass ein paar nicht parat sind. Und als Kind hat mir das immer so Angst gemacht. Die Vorstellung, dass ich irgendwann nicht parat bin. Vielleicht haben darum jetzt heute die Albträume. Aber die sind nicht so oft, gell? Also nicht jede Woche oder so. Die Vorstellung, dass man nicht parat ist. Und ich weiss noch, als kleines Kind hatte ich dann so ein Notfallgebet gehabt. Habe ich mir wirklich gut überlegt, wenn ich im Notfall bete, falls ich jetzt nicht Angst hatte, dass Jesus gerade wiederkommt und so, eher Angst, dass ich irgendwann stirb und ich bin nicht parat. Und dann habe ich ein Notfallgebet gehabt, dass ich möglichst noch am Betten, kurz vor meinem Tod, möglichst eine Sekunde vor meinem Tod, damit noch alles in Ordnung ist. Und der Gebet hat irgendwie so tönt wie, Jesus, bitte vergib mir alles, was ich jemals falsch gemacht habe. Ja, das ist sehr gut überlegt. Alles, was ich, und ich glaube, ich habe noch gesagt, alles, was ich jemals falsch gemacht habe und auch die Sachen, die ich mich nicht mehr daran erinnere. Irgend so. Amen. Und dann wäre ich parat gewesen zum Sterben. Und dann hatte ich immer noch ein bisschen Angst gehabt, innerlich, dass ich vielleicht gar nicht zu dem komme, oder? Dass ich gar keine Zeit mehr habe, das zu beten. So ein Notfallgebet, aus dieser Angst heraus nicht parat sein. Ich glaube, das ist sehr eine gesetzliche Vorstellung von parat sein und ich empfehle euch die nicht. Das ist nicht, wie Gott will, dass man lebt. Dass man mit einer Angst, so von so einem Schwert über dem Kopf lebt und dann hofft, dass man in der Sekunde vor unserem Tod noch Sachen in Ordnung biegen können, so als ob es von uns abhängt. Aber mir hat die Angst gemacht und bei dieser Geschichte kommt das ein bisschen rauf, nicht? Geht es da ähnlich? Man kann nicht parat sein. Und ich will den Aspekt nicht auf die Seite schieben, weil der ist wirklich da. Aber wichtig ist noch ein zweiter Aspekt. Und das ist ein sehr schöner Aspekt in dieser Geschichte. Und zwar, wenn Jesus wiederkommt, dann wird sie wie bei einer Hochzeit. Und eigentlich ist es sehr offensichtlich und doch verpassen wir es. Jesus vergleicht sein Wiederkommen als eine Hochzeit. Als ein riesiges, grosses Fest. Jesus ist der Bräutigam. Der, der sein Haus verlässt, den Himmel verlässt, der, der ans Haus der Brut geht, mit der Brut sind die Gläubigen gemeint, die Kirche gemeint, und er nimmt die Brut und dann ziehen sie zusammen durch die Strasse, hupen das Auto, werfen die Zeltchen aus dem Fenster und irgendwann kommen sie zum Festsaal und dann wird gefeiert, nicht einfach verklemmt schweizerisch, sondern richtig aus aller Kraft, mit allen Emotionen und nicht einfach nur für einen Abend, sondern für zwei Tage, drei Tage, bis in alle Ewigkeit. Das ist das Bild, wo Jesus will, dass da uns ins Herz hineingeht. Und nicht nur in dieser Geschichte. Jesus macht viel Gleichnis mit einem Riesenfest, verlorener Sohn, das Gleichnis vom Hochzeitsmahl, etc. etc. Jesus vergleicht immer wieder die Ewigkeit als eine grosse, grosse Party. Okay, das ist der schöne Aspekt. Und wir dürfen das nie vergessen. Gott ist ein Gott, der mit uns in Ewigkeit möchte ein grosses Fest feiern. Und doch bleibt der andere Aspekt. Fakt ist leider, dass einige am Schluss nicht bereit sind. Und da wird uns die Geschichte auch zeigen. Man kann bereit sein oder nicht bereit sein. Die Lampe kann brennen oder das Öl ist eben ausgegangen. Das Öl reicht eben nicht. Ich möchte mit euch ein paar Aspekte anschauen von dieser Geschichte. Und der erste ist Vers 3 und 4. Weil dort kommt der entscheidende Unterschied von diesen 5 Klugen und 5 Törichten. Und zwar haben die einen einen Ölvorrat gehabt und die anderen eben nicht. Die Törichten nahmen zwar ihre Fackeln mit, aber keinen Vorrat. Die Klugen dagegen hatten außer ihren Fackeln auch Gefäße mit Öl dabei. Was bedeutet das? Die grosse Frage ist, wie gross ist dein Vorrat? Wie gross ist dein Ölvorrat? Hast du genug, um es bis ans Ziel zu schaffen? Als ich 18 geworden bin, habe ich auf den Tag die Autoprüfung gemacht, also mindestens das L und so, habe ein Auto gekauft. Und dann, als ich die Prüfung hatte, bin ich mit einem Kollegen auf Korsika gefahren. Ich war 18, wir hatten Ferien, wir sind auf Korsika. Und wir haben alles für 30 gepackt, richtig gut, so wie der Hans, Rucksack voll, haben wir gemeint. Dann sind wir in Korsika angekommen, mit der Fähre über, mit dem Auto. Und in Korsika haben wir gemerkt, dass meine EC-Karte dort nicht funktioniert. Weil ich hatte so die alten, die nur bei den TKB-Automaten funktioniert haben, nur so eine EC-Karte gehabt. Und wir haben gemerkt, dass ein Kollege seine EC-Karte auch nicht funktioniert, weil er die Limiten aufgebraucht hat. Aber wir waren schon in Korsika, haben gemerkt, Mist, wir haben nur das Geld, das wir dabei haben. Zum Glück haben wir ein bisschen Geld mitgenommen und haben unsere Ferien verbracht, so ein bisschen campingmäßig im Auto geschlafen, mal auf einem Campingplatz. Aber irgendwann ist der Moment gekommen, gegen Ende der Ferien, über 3 Tage vorher, wo uns Geld ausgegangen ist. Wir haben wirklich kein Geld mehr gehabt. Und heute wäre da kein Problem, Handy führen, E-Banking, Transaktion, aber das ist ein Zeitchen her, das haben wir da nicht gehabt. Und so eine alte Nokia 36, irgendetwas. Und wir haben kein Geld mehr gehabt. Und dann haben wir angefangen einplanen, da ein bisschen noch, und irgendwie ein Brot gekauft. Dann haben wir einen Tag von einem Brot gelebt. Es war wirklich ein bisschen deprimierend. Und dann ist der letzte Tag gekommen, wir sind auf die Fähre, wir haben Hunger gehabt, wir sind in Italien nachgekommen mit der Fähre und haben gedacht, wir müssen es einfach in die Schweiz schaffen. Weil kaum sind wir in der Schweiz, kann ich mit meinem Kärtchen an einen TKB-Automat und dann lassen wir Geld raus und dann gehen wir essen. Das war unser Plan. Und dann sind wir in Italien nachgekommen nach der Fähre und mit dem Auto gefahren und haben gemerkt, oh Mist, wir können ja auch nicht tanken. Weil wir haben kein Geld. Und der Tank war noch einigermaßen gut gefallen und sind losgefahren und dann sind wir auf Milano gekommen. Und Milano ist der Horror, weil das schafft man gar nicht, um korrekt durch Milano zu fahren oder um Milano. Nicht. Da macht man einfach, da fährt man einfach drin rein, da geht nichts anders. Und das ist uns auch passiert. Und wir haben die Umfahrung verpasst, fahren zu Mittag, am Abend um 12 Uhr auf Milano rein und dann fährt das Lämpchen an leuchten, das Reservetanklämpchen beim Tank. Und es leuchtet so. Und wir haben gedacht, oh oh, jetzt wird es wirklich eng. Ich wusste, vielleicht reicht es gar noch so bis zur Grenze, aber jetzt haben wir uns verfahren, sind wir irgendwie 20 Minuten in Milano rumgekurvt. Natürlich dann im Eco-Modus, oder? Nur noch so 40 km/h und bei jedem Berg wieder ab, rollen lassen und so. So richtig sparsam. Und ich weiß wirklich nicht wie, aber irgendwie haben wir es noch geschafft, über die Schweizer Grenze in Richtung Chiasso. Wir sind drüber gekommen, erste Tankstelle, Geld rauslassen, Auto auftankt und ist es wirklich ein Stein vom Herz gefallen. Ist dann Sport gewesen, die Tankstelle zu hatte, wir haben nichts zu essen können kaufen. Dann sind wir weitergefahren, wir haben wirklich Hunger gehabt. Dann haben wir gedacht, wenn wir dann beim Heideland ankommen, die Raststätte hier im Rheintal, dann gehen wir rein und dann ist uns alles egal. Dann gehen wir zu dem Buffet und dann wird gegessen bis zum geht nicht mehr. Und dann sind wir am Morgen um 4 Uhr beim Heideland angekommen, rausgesteuert, voll Hunger gehabt, Vorfreude, geschlossen. Nicht einmal beim Select-Automat haben wir etwas rauslassen können, weil wir keine Münze hatten. Irgendwie am Morgen 4:30 sind wir daheim angekommen. So ein deprimierendes Ferienende habe ich noch nie erlebt. Und alles, weil wir unseren Vorrat nicht gut berechnet haben. Wir haben unseren Ölvorrat in Form von Cash, von Geld, ist schlecht berechnet gewesen. Zum Glück hat es gerade noch gelangt, aber wirklich auf den letzten Schluck. Und Jesus sagt in dieser Geschichte wirklich etwas Ähnliches. Er sagt, wenn du dich entscheidest für Gottes Leben, dann hock mal an und berechne, ob du das wirklich willst. Es gibt auch die andere Geschichte, wo er sagt, wenn jemand einen grossen Turm baut, dann hockt er an. Wenn jemand ein Haus baut oder ein Hochhaus, dann hockt er an und plant, ob er das wirklich anbringt. Ob er das Material hat, das Geld hat, ob er zum Ziel kommt. Weil wäre eine Tragödie, wenn man in der Mitte aufhört. Und Jesus sagt, es ist eine Tragödie. Wenn du als Christ lebst und nach 5 Jahren verpufft es. Jesus sagt, das Leben mit ihm ist eine Lebensentscheidung. Das Leben mit ihm ist ein Ziel, mit dem Ziel, dass wir am Ziel ankommen. Das Leben mit ihm ist nicht einfach für ein Jahr, nicht einfach für 5 Jahre, nicht einfach für 10 Jahre, sondern für ein ganzes Leben. Und nimm dir Zeit, hock an, sagt Jesus, und überleg dir, habe ich genug Vorrat? Sammle ich mir immer wieder den Vorrat, dass ich beim Ziel ankomme? Und der Vorrat, ich glaube, das ist ganz, ganz praktisch, das können wir machen. Das ist unsere persönliche Beziehung mit Gott. Wie lebt die? Lebt die einfach so von der Hand im Maul? Es ist wieder Sonntag, jetzt komme ich ein Biss über und dann wird gegessen bis Ende Woche und dann kommt wieder etwas. Lebe ich einfach von der Hand im Maul? Oder baue ich mir einen Vorrat an Erlebnis, an Glaubensüberzeugungen in meiner Beziehung zu Jesus? Habe ich da einen vollen Rucksack? Ich meine, wir kennen es alle, dass wir mal durch eine Durststrecke gehen. Gell? All die Zehen sind eingeschlafen. Ist noch spannend, nicht? Die Klugen wie auch die Törichten, alle haben geschlafen. Und uns passiert das auch. Dass wir durch eine Zeit gehen, wo alles ein bisschen fad wird, langweilig, Motivation sinkt, wo wir schlafen. Und die Frage ist, haben wir einen Vorrat, haben wir einen Rucksack, wo wir Erlebnisse rauszücken können? Hey, das habe ich mit Gott erlebt. Dort die Geschichte, dort hat er zu mir geredet. Habe ich einen Vorrat von einem Umfeld, von Leuten, die in mein Leben hineinreden, vielleicht von einer Kleingruppe, wo man zusammen wächst? Habe ich einen Vorrat von Erfahrungen, von Gottes Liebe über mich? Und suche ich das auch, oder? Lass nicht einfach passieren, sondern suche ich. Und erinnere mich immer wieder an Gottes Liebe für mich. Baue ich mir einen Vorrat. Nimm ich den Tank, den Öltank und fülle immer mal rein. Nicht, damit die Lampe brennt, damit ich einen Vorrat habe. Nicht, damit ich einfach gerade durch die Woche komme. Und ich muss mir das immer selber sagen. Gell? Als Prediger ist mir der Pastor gefahren, dass man gerade so viel macht, dass man durch die nächste Predigt kommt, oder? So genug Inspiration und Freude und irgendwie Bibel esst, damit es langt für die nächste Predigt. Und das ist nur Öl brennen lassen und kein Vorrat anlegen. Weil wenn wir keinen Vorrat haben, dann wird irgendwann die Puste ausgehen und dann wird irgendwann die Öllampe flackern und irgendwann wird sie ausgehen. Und bitte versteht das nicht gesetzlich, nicht mit dem Schwert über dem Kopf. Der Glaubensvorrat ist nicht deine Leistung, es ist ein Glaubensvorrat. Es ist nicht irgendwie deine Liste von guten Taten, wo du dir irgendwo ins Zimmer hängst und denkst, das ist dein Öl. Nein. Es ist es sich immer wieder erinnern über diese Liebe, die Gott für dich hat, über diese Gnade, die er über dich hat. Es ist ein Vorrat von Öl, wo nicht du selber produzierst, sondern wo Gott dir gibt, wo aber immer wieder von dir muss abgeholt werden, wo es investieren ist in eine Beziehung. Das ist die erste Feststellung. Wie gross ist dein Vorrat? Füllst du das Kännchen mit Öl? Und die zweite Feststellung, die kommt aus Verse 8 und 9. Und ich habe überschrieben, mit deinem Glauben kannst du dir von niemandem borgen. Du kannst dir deinen Glauben nicht von jemandem auslehnen. Und wo Sarah, meine Frau und ich, wo wir so ein bisschen mal geredet haben, was so entscheidende Stationen gewesen sind in unserem Glaubensleben, hat Sarah gesagt, die Geschichte. Und die hat dann noch spannend gefunden. Und zwar hat sie gesagt, genau die Verse 8 und 9, die sind einmal so entscheidend gewesen, in ihrem Leben als junge Frau, und ich habe sie gefragt, ob sie da gerade selber erzählen will, warum. Und komm doch kurz vor, Sarah. Die Verse 8 und 9, ich lese es nochmal vor. Die Törichten sagten zu den Klugen, gebt uns etwas von eurem Öl, unsere Fackeln gehen aus. Aber die Klugen erwiderten, das können wir nicht. Es reicht sonst weder für uns noch für euch. Geht doch zu einem Kaufmann und holt euch selbst, was ihr braucht. Und Sarah, wäre spannend, um zu hören, warum so der Aspekt von dem Glauben kannst du dir nicht borgen, dort so tief zu dir geredet hat.
Also das war, als ich wahrscheinlich so 15, 16 war. Dort bin ich mehr einfach so ein bisschen in den Gottesdienst gegangen, wie man einfach als Christ oder aus einem christlichen Elternhaus das gemacht hat. Also ich habe meine Schulzeit abgeschlossen, war schon in der Lehre. Und irgendwie habe ich einfach so gedacht, es wird von mir erwartet, dass ich am Sonntag in den Gottesdienst gehe. Aber eigentlich hatte ich gar nicht mehr so Lust gehabt, denke ich lieber mal ein bisschen ausschlafen und die heiße. Und ich hatte einfach immer eine Freundin gehabt, die immer gesagt hat, komm doch mit jetzt, komm wieder in den Gottesdienst. Und ich habe mich immer ein bisschen überzeugen lassen. Und dann war es einfach ein Morgen gewesen, dass jemand über die Geschichte predigt hat. Und ein Satz, eben, man kann sich den Glauben nicht auslehnen. Das ist mir so ins Herz. Einfach weil ich gemerkt habe, ja, ich habe meine Eltern zu lieben im Gottesdienst, ich habe meine Freunde zu lieben im Gottesdienst. Aber wenn es dann mal darauf ankommt, dann sind die wie nicht mehr da. Oder der Glaube von ihnen, wo sie leben, der ist wie nicht mehr da und an den kann ich mich nachher nicht mehr abstützen. Sondern Gott hat zu mir gesagt, Sarah, du musst dich selber entscheiden. Willst du mit mir das Leben leben? Willst du den Glauben leben, den deine Eltern vorgelebt haben, wo du jeden Sonntag im Gottesdienst gehörst? Oder willst du das nicht? Du musst dich wie selber dafür entscheiden. Und eben, du kannst das dann ja nicht borgen, wenn es darauf ankommt. Genau, und das ist einfach so in mein Herz rein. Und wie gemerkt, so doch immer mich selber dafür entscheiden. Genau, und ich habe mich dann für den Weg entschieden und habe es bis jetzt nicht bereut.
Danke vielmals. Und ich möchte die Frage wirklich gerade auch euch anlegen. Es geht ein bisschen ins Ähnliche rein. Du kannst dir Glauben nicht borgen. Der Vorrat, den du dir anlegst, der ist dein. Du kannst inspiriert werden vom Glauben von ganz vielen Leuten. Du kannst predigtlose Bücher lesen. Geschichten, die Leute erlebt haben, die jemanden kennt haben, die erlebt haben, die kannst du alle kennen. Aber es ist alles nicht deins. Du kannst dir den Glauben nicht borgen. Es muss dein eigener werden. Und zum Schluss noch die letzte Feststellung aus dieser Geschichte. Und auch der Titel von dieser Predigt. Während die Törichten weg waren, um Öl zu kaufen, kam der Bräutigam. Die fünf, die bereit waren, gingen mit ihm in den Hochzeitssaal. Und dann wurde die Tür geschlossen. Später kamen auch die anderen Brautjungfern und riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Doch der Bräutigam antwortete, ich kenne euch nicht. Seid also wachsam, schloss Jesus, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde im Voraus. Und nochmal das Anliegen vom Anfang, versteht es nicht nur als Warnung. Es ist schon ein bisschen Warnung, die Jesus gibt. Ähnlich wie Arche Noah, wo irgendwann die Türe zugeht. Und irgendwann ist es fertig, unser Leben ist fertig. Irgendwann kommt der letzte Punkt. Und den können wir nichts mehr ändern. Und irgendwann kommt Jesus wieder, dann ist es fertig. Den können wir nichts mehr ändern. Aber die Ermutigung ist, die Tür geht auf und die ist offen. Und der Hochzeitssaal ist parat und die Einladung ist ausgesprochen. Und Jesus sagt, ich möchte euch alle dabei haben. Und es ist nicht irgendetwas verklemmt, es ist eine Hochzeitsparty, wo Gott der Vater feiert mit uns. Bist du bereit? Sammelst du deinen Glaubensvorrat? Und ich glaube wirklich, dass ich heute Morgen die Frage noch ein bisschen direkter möchte, einige stellen, die einfach sagen, nein, ehrlich gesagt habe ich keinen Vorrat. Nicht einfach wieder vorkommen, wir gehen nachher in den Teil vom Lobpreis. Ich denke, einige, die sagen, nein, wenn ich ehrlich bin, habe ich keinen Vorrat. Ich lebe einfach gerade so, gerade mit dem, was kommt. Dann möchte ich heute Morgen herausfordern, mit dieser Geschichte, die Jesus sagt, leg dir einen Vorrat an. Sammle Öl in ein Kännchen. Nicht einfach, damit deine Lampe brennt, damit du einen Vorrat hast. Investiere in die Beziehung mit Gott. Vielleicht sagst du das ein erstes Mal heute und ich entscheide mich für ein lebenslanges Commitment mit Jesus. Ich sehe das Ziel und ich möchte für das Ziel leben. Heute Morgen soll eine Möglichkeit sein, sich neu zu entscheiden. Neu zu sagen und ich investiere mich. Ich gebe mich rein. Nicht aus einer gesetzlichen Angst. Das ist nicht das Ziel, das Jesus hat. Aus einer Vorfreude auf das, was uns erwarten wird. Und ich möchte beten für das. Jesus, danke für die Geschichte. Danke für die zwei Seiten. Die Vorfreude von dieser grossen Party, die wird steigen. Und dass du uns einlädst. Und doch auch die Warnung, dass wir es verpassen können. Und Jesus, ich bitte für Leute, die jetzt heute Morgen da sind oder im Livestream zuschauen oder später die Predigt irgendwann mal schauen, wo ehrlich mit sagen, nein, ich habe das nicht. Die Lampe brennt nicht, der Vorrat ist nicht da. Ich möchte bitten, dass heute auf den Star passieren. Dass du durch deinen Geist übernatürlich, wie du sagst, neues Leben schenkst. Dass du das Feuer anzündest, dass die Öllampe anfängt zu brennen. Und ich bitte für uns, die vielleicht auf einer Durststrecke sind, wo einfach noch das Öl ein bisschen brennt und wir irgendwo schlafen nebendran und der Vorrat langsam kleiner wird. Ich bitte, dass heute Morgen neu darf einfach eine Freude und die Liebe von dir in unser Herz hineinrutschen. Und dass wir neu sagen, wir sammeln den Vorrat. Wir wollen dich erleben, wir wollen dich sehen, wir wollen dich spüren, wir wollen dich fühlen, wir wollen dich kennenlernen, mehr und mehr. Und danke für die Sicht vom Ziel, die Tür, die offen ist, das Fest mit all diesen glatten Gästen, die Freude von dir über jeden, der durch die Tür hineinlaufen wird. Ich bitte jetzt auch für die Zeit, die wir haben im Lobpreis. Bitte red zu uns. Bitte red zu uns als Einzelpersonen, red zu uns als Kirche. Amen.